Mit diesen 15 Verträgen werden 17 Millionen Tonnen CO2 eingespart und die Unternehmen, energieintensive Unternehmen, profitieren davon. Sie kriegen Planungssicherheit über 15 Jahre, weil die Differenz zu dem fossilen Marktwert ausgeglichen wird.
Das war Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er hat diese Woche die Klimaschutzverträge vorgestellt. Das ist ein neues Instrument, mit dem die Bundesregierung Unternehmen dabei helfen will, ihre Produktion zu dekarbonisieren. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und sprechen hier jede Woche über die drei wichtigsten Nachrichten aus Klimapolitik, Klimaentwicklung und der Forschung. Ich bin Katharina Schipkowski, Redakteurin der TAZ und spreche heute mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hi Sandra.
Hallo, ihr hört die Folge vom 18. Oktober und wir sprechen heute über eine sozialere Variante des Klimagelds, über die Antarktiskonferenz, die gerade tagt, und über Klimaschutzverträge mit deutschen Unternehmen.
Das Emittieren von CO2 wird ja immer teurer. Und das hat ja auch seinen Sinn, denn der CO2-Preis ist ein ganz zentrales Element zum Erreichen der Klimaziele in Deutschland und Europa. Im Moment gibt es ja einen nationalen und einen europäischen Emissionshandel, also ein nationales und ein europäisches CO2-Bepreisungssystem. Der europäische CO2-Preis betrifft die Energiewirtschaft, industrielle Prozesse, Großfeuerungsanlagen und den Luftverkehr. Aber das, was für die meisten Endverbraucherinnen im Alltag eine große Rolle spielt, nämlich Heizen und Tanken, das erfasst der nationale Emissionshandel. Also fossile Kraft- und Brennstoffe aus den Sektoren Wärme und Verkehr.
Ja, ab 2027 werden aber Kraft- und Brennstoffe auch in den europäischen Emissionshandel aufgenommen. Den nationalen wird es dafür dann nicht mehr geben. Das bedeutet aber wahrscheinlich, dass der Preis für Tanken und Heizen ab diesem Datum sehr viel teurer wird. Denn der nationale Preis ist gedeckelt. Im Moment liegt er bei 45 Euro pro Tonne und bis übernächstes Jahr soll er auf 65 Euro pro Tonne CO2 steigen. Man rechnet aber damit, dass der europäische Preis eher so um die 200 Euro pro Tonne liegen wird. Aber wo der Preis am Ende tatsächlich landen wird, da tun sich selbst Fachleute schwer, damit eine konkrete Zahl zu nennen.
Und da könnte das Klimageld ins Spiel kommen, das die Ampelkoalition ja schon in ihrem Koalitionsvertrag als Vorhaben verankert hatte, bislang aber nicht damit rausgerückt ist. Das Klimageld soll ja eine Kompensation sein für alle BürgerInnen, die durch den steigenden CO2-Preis mit täglichen Mehrausgaben belastet sein werden. Und es soll unbürokratisch ausgezahlt werden, also man soll es nicht extra beantragen müssen, sondern einfach bekommen. Bislang heißt es da immer, so einfach sei das ja gar nicht. Der Staat hat ja nicht von jedem irgendwo eine Bankverbindung gespeichert, so argumentiert Christian Lindner, der verantwortliche Finanzminister. Jedenfalls gibt es noch keinen Plan, wie und ab wann, in welcher Höhe und auf welchem Weg die Klimaprämie ausgezahlt werden kann.
Aber es gibt eben auch Stimmen, die sagen, es ist gar nicht unbedingt sinnvoll, wenn wirklich jeder dieses Geld bekommt, denn viele brauchen es ja gar nicht, während andere dafür mehr brauchen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat am Mittwoch eine Studie veröffentlicht, in der die Ökonominnen darlegen, warum es aus ihrer Sicht sinnvoll ist, dass das Klimageld nicht mit der Gießkanne verteilt wird, sondern nur an mittlere und untere Einkommensstufen kommt.
Bislang wird immer gesagt, der Mechanismus sei ja an sich schon gerecht, weil reichere Menschen viel mehr CO2 verbrauchen als ärmere. Das heißt, sie zahlen dann auch mehr dafür. Der Betrag, den sie wiederkriegen, ist ja bei allen der gleiche. Also kriegen Reiche nur einen kleineren Teil von dem wieder, was sie für fossile Brennstoffe ausgeben. Arme hingegen verbrauchen nicht so viel CO2, weil sie eh in kleineren Wohnungen leben, kein Auto haben, nicht in den Urlaub fliegen und so weiter, kriegen aber auch den gleichen Betrag. Also im Vergleich zu ihrem Einkommen und zu dem, was sie für Heizen und so weiter ausgeben, ist das dann mehr.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt jetzt aber, schön und gut, aber man muss beachten, dass reiche Menschen viel leichter Energie sparen können, weil sie sich Elektroautos und neuere technische Geräte kaufen können, die energiesparsamer funktionieren als so ein Kühlschrank von 1995 und weil sie ihre Häuser dämmen können und das häufig auch noch mit Hilfe von staatlichen Förderprogrammen. Arme hingegen haben oft höhere Kosten, weil sie technisch und infrastrukturell auf einem älteren Stand sind und weil sie geringere Möglichkeiten haben, zum Beispiel Heizkosten zu sparen, weil sie häufig eh schon sparen und oft keine weiteren Spielräume haben. Das heißt, es würde mit dem deutlich gestiegenen CO2-Preis Härtefälle geben, wo die Klimaprämie und auch Sozialmaßnahmen wie eine höhere Heizkostenübernahme durch die Grundsicherung oder ein erhöhtes Wohngeld nicht reichen, um gestiegene CO2-Preise halbwegs zu kompensieren, auch weil man solche Sozialleistungen dann ja wieder aufwendig beantragen muss. Und das machen einige halt auch nicht, weil es wirklich aufwendig und kompliziert ist.
Deshalb sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, sei es wichtig, sich mit dem Klimageld auf diese unteren Einkommensschichten zu konzentrieren. Wie aber macht man das, ohne dass es doch zu einem Papierkrieg ausartet, wo jeder, der die Klimaprämie haben will, erstmal seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse offenlegen muss? Das ist ja nicht nur für die BürgerInnen viel Arbeit, sondern kostet auch die Verwaltung viel Geld. Die Lösung ist aber laut den Ökonominnen eigentlich ziemlich einfach. Man holt sich das Geld vom oberen Drittel der Einkommensschicht über die Steuer wieder, also über die Lohn- und Einkommenssteuer. So könnte es zum Beispiel nach einem möglichst einfachen Tarifsystem möglich werden, dass das obere Drittel der Einkommensschichten die Klimaprämie vollständig zurückbezahlt, während sie dem unteren Drittel vollständig erhalten bleibt. Also, wenn du so und so viel zu versteuerndes Einkommen angibst, dann musst du so und so viel Prozent der Klimaprämie zurückzahlen. Das mittlere Drittel müsste dann entsprechend eben einen Teil zurückbezahlen.
Dadurch würde nach den Berechnungen die finanzielle Ungleichheit in Deutschland sinken. Also ganz ohne Klimaprämie würde der Gini-Koeffizient, der die Vermögensungleichheit in Deutschland misst, um 0,15% steigen. Also wenn einfach nur der CO2-Preis teurer wird, vergrößert sich die Ungleichheit in Deutschland. Mit Klimageld für alle würde der Gini-Koeffizient, also die Ungerechtigkeit, sinken, aber eben nur um 0,23%. Und mit abschmilzender Klimaprämie, also dem Modell, wo man sich halt die Prämie von den Reichen über die Steuer wiederholt, würde er um 0,3% sinken. Ja, und dadurch würde die Gesellschaft also ein kleines bisschen gerechter werden.
Bei unserem zweiten Thema geht es um einen der unberührtesten Orte der Welt. Wir schauen nach Süden und sprechen über die Antarktis und das Südpolarmeer, das den Kontinent umgibt. Der südliche Ozean, wie das Meer auch genannt wird, macht 10% der weltweiten Ozeanfläche aus, also ganz schön viel. Und deshalb soll die Region viel besser geschützt werden, fordert die Antarctic and Southern Ocean Coalition, ASOC. Das ist ein weltweiter Zusammenschluss von Umweltschutzorganisationen, darunter Greenpeace, der WWF oder die Deutsche Umwelthilfe. Und derzeit findet im australischen Hobart die 43. Jahreskonferenz der Antarktiskommission statt. Die Konferenz geht noch bis zum 25. Oktober. Und Aufgabe dieser Kommission ist es, für den Erhalt der lebenden Meeresschätze der Antarktis zu sorgen.
Ja, in den letzten Jahren hat sich da durchaus auch einiges verbessert. Die unregulierte Fischerei, Walfang und die Robbenjagd, all das ist eingestellt worden, sodass sich Bestände vieler bedrohter Arten allmählich erholen. Aber es lagen sich eben auch zunehmend Schadstoffe in der Antarktis ab, was auch mit dem zunehmenden Tourismus in der Antarktis zu tun hat. Ja, und auch der Klimawandel macht sich immer mehr in der Antarktis bemerkbar. Die Region galt ja lange als widerstandsfähig gegenüber der Klimakrise, aber in den letzten Jahren hat sich das gedreht. Und derzeit zeigt die Region halt einige sehr starke Reaktionen auf den Klimawandel. Das sieht man zum Beispiel beim Schelfeis. Das sind mächtige Eisplatten zwischen 200 und 1000 Meter dick, die auf dem Meer schwimmen und so etwas wie eine Grenze zwischen dem Land und dem Meer darstellen. Ja, das Schelfeis ist mit den Gletschern verbunden oder wird auch von diesen gespeist. Und das Schelfeis hält aber auch das Inlandeis der Antarktis zusammen. Es verhindert nämlich, dass die Eismassen aus dem Landesinneren, die auf einem Hochplateau liegen, in Richtung Meer rutschen. Aber das Schelfeis steht eben auch selbst unter Druck. Große Teile mehrerer Eisschelfe sind in den letzten Jahrzehnten zusammengebrochen und es brechen auch häufiger große Eisberge ab. Das nennt sich Kalben. Ja, ab 2009 gab es große Kalbungsereignisse am antarktischen Eisschelf, sodass eben insgesamt mehr Wasser in den Ozean gelangt ist, was dann wieder zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt.
Ein weiteres Problem laut dem Report der Umweltorganisationen, den wir auch in den Shownotes verlinken, betrifft das antarktische Meereis, das auf dem Südpolarmeer liegt. Die Ausdehnung des Meereises schwankt zwar saisonal, es schrumpft im Sommer und wächst im Winter, soweit so normal, aber ForscherInnen haben eine neue Entwicklung ausgemacht. Etwa bis 2016 hat sich die Fläche des antarktischen Meereises ausgedehnt, doch seither gibt es einen dramatischen Abwärtstrend. ForscherInnen dokumentieren einen deutlichen Rückgang des Meereises.
Ja, und dann gibt es natürlich noch weitere problematische Entwicklungen. Das Südpolarmeer versauert zunehmend. Es findet sich immer mehr Mikroplastik in der Antarktis. Und deshalb fordert jetzt das Bündnis der Umweltorganisation ASOC, dass die Ausweisung von Meeresschutzgebieten endlich vorankommen muss. Denn eigentlich hatte die Antarktiskommission schon 2009 beschlossen, dass ein System von Meeresschutzgebieten im Südpolarmeer geschaffen werden soll. Aber seither ist nicht allzu viel passiert. Nur 2 von 6 geplanten Schutzgebieten wurden eingerichtet. Und seit 2016 sind die Verhandlungen darüber immer mehr ins Stocken geraten.
Es sollen noch 4 weitere Schutzgebiete ausgewiesen werden, nämlich in der Ostantarktis, im Weddellmeer und nahe der antarktischen Halbinsel. Dort leben viele Pinguine, Robben und Wale. Das wäre also auch sinnvoll für den Artenschutz. Aber in jüngster Zeit gab es immer mehr Widerstand von Russland und China, wenn es darum ging, neue Schutzgebiete auszuweisen. Und die Antarktiskonferenz braucht die Zustimmung aller 27 Mitglieder. Sonst kann sie nichts entscheiden.
Ja, und die Vielfalt der Arten zu schützen, das hilft eben auch dem Klima. Denn das antarktische Ökosystem speichert CO2. Wie passiert das? Moostierchen, Schlangentiere, Seeigel, Seesterne oder auch Krebstiere bauen Kohlenstoff in ihre Skelette oder in ihre Körper ein, was sie dem Wasser entziehen. Und WissenschaftlerInnen sprechen dabei auch von blauem Kohlenstoff. Und letztlich hat dieser Prozess, bei dem halt diese Meeresorganismen CO2 aufnehmen, den Effekt, dass der Ozean wieder neues CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen kann. Und deshalb ist es so wichtig, eben nicht nur auf das Klima zu schauen, sondern auch die Ökosysteme im Blick zu haben und sie zu schützen.
Wir kommen zu unserem dritten Thema. In dieser Woche sind die ersten 15 Klimaschutzverträge des Staates mit Unternehmen geschlossen worden. Klimaschutzverträge sind eine Maßnahme aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben. Aber jetzt werden sie eben in die Realität umgesetzt und wir nehmen das nochmal zum Anlass, genauer drauf zu gucken, wer da jetzt die Zuschläge bekommen hat und was das bedeutet.
Es handelt sich bei den Klimaschutzverträgen um Förderverträge mit einer Laufzeit von 15 Jahren, in denen sich die Unternehmen verpflichten, ihre Produktion auf klimafreundlichere Standards umzustellen. Und dafür bekommen sie dann Geld. Den Zuschlag für einen solchen Fördervertrag bekommt das Unternehmen, das quasi am bescheidensten kalkuliert. Also das sagt, wir brauchen nur diese geringe Fördersumme, um unsere Produktion umzurüsten und dadurch CO2 zu sparen. Und nur wenn die Unternehmen dann wirklich CO2 sparen, bekommen sie das Geld auch. Falls das Unternehmen durch die klimafreundliche Investition sogar Geld spart, weil sich innerhalb der nächsten 15 Jahre der Strompreis oder der Gaspreis zum Beispiel so entwickeln, dass Strom viel billiger ist als Gas, soll ein Teil des Geldes sogar wieder an den Staat zurückgegeben werden. Also die Idee ist, den Unternehmen Risiko abzunehmen, weil man nicht genau weiß, wie sich die Energiepreise entwickeln werden und die Unternehmen so zur klimafreundlichen Transformation zu ermutigen. Denn die deutsche Industrie muss ja ab 2045 klimaneutral produzieren.
Deshalb richten sich die Verträge eben genau an die besonders energieintensive Industrie, also zum Beispiel die Metall-, Papier- oder Chemiebranche. Also BASF hat einen Vertrag bekommen, Nordzucker, aber auch ein großer Ziegelhersteller. Ziegel werden ja gebrannt, und zwar bei ungefähr 1000 Grad. Und das passiert bislang bei diesem Unternehmen, wahrscheinlich bei den meisten, im Gasofen. Aber zukünftig muss es eben im Elektroofen passieren. Und das ist nicht nur eine teure Investition, sondern auch laufende höhere Kosten gehen damit einher, weil man mehr Strom braucht, als man Gas brauchen würde. Dafür kriegt diese eine Firma jetzt 72 Millionen Euro über einen Zeitraum von 15 Jahren. Und ja, das ist natürlich schon eine ordentliche Summe.
Ja, auch Tesa hat einen solchen Vertrag bekommen. Da ist es ähnlich. Bislang wird der Klebstoff aus dem Klebeband mit einem erdgasbetriebenen Dampfkessel getrocknet. Das verursacht natürlich sehr viele Emissionen. Tesa will nun umrüsten auf Strom- und Wasserstoffbetriebene Kessel und bekommt dafür ebenfalls eine Fördersumme. Ja, insgesamt werden jetzt in der ersten Runde, also mit den ersten 15 Verträgen, bis zu 2,8 Milliarden Euro an Unternehmen verschenkt. Und die Kalkulation ist, dass dadurch 17 Millionen Tonnen CO2 gespart werden sollen.
Es soll aber bald eine zweite Runde geben, für die noch deutlich mehr Geld bereitsteht, nämlich etwa 10 Milliarden Euro. Das Geld kommt übrigens aus dem Klima- und Transformationsfonds. Bisher hält sich das Interesse der Industrie allerdings in Grenzen. In der ersten Runde haben sich nur 17 Unternehmen auf die 15 Verträge beworben. In der zweiten, jetzt sind es wohl 130, also auch nicht so wahnsinnig viele. Was wahrscheinlich aber einfach daran liegt, dass die Konjunktur ja grundsätzlich gerade eher schwächelt und viele Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nichts wagen wollen. Denn obwohl der Staat das Risiko ja enorm abfedert, muss sich die Investition trotzdem ja im Zeitraum von 15 Jahren rechnen. Andererseits muss man auch sagen, die klimaneutrale Transformation ist ja nicht freiwillig, sondern sie muss in jedem Fall kommen. Und viele Investitionen sind wahrscheinlich ohnehin notwendig, ob jetzt mit oder ohne Förderung, auch im Eigeninteresse der Unternehmen, um einfach konkurrenzfähig zu bleiben. Allerdings werden nur Unternehmen gefördert, die davon wirklich technologische Neuerungen anschaffen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich benutze das Geld, um was zu erneuern, was ich sowieso schon etabliert habe.
Ja, unterm Strich kann man sagen, das ist ein ziemlich großes Geschenk an die Industrie, auch sehr große Konzerne. Und natürlich sind die es gewohnt, große Summen zu investieren und Risiken zu tragen. Und man könnte sagen, wieso muss man denen das Geld jetzt schenken und die Risiken abnehmen? Andererseits investieren die halt vor allem, wenn sich für sie eine schnelle Rendite abzeichnet und sind sehr träge, was langfristige und vor allem Klimaschutzinvestitionen angeht. Und von daher ist es vielleicht am Ende sogar billiger und schlauer, diese Investitionen jetzt anzustoßen, als irgendwann später, wenn die Zeit noch mehr drängt und die Not noch größer ist. Allerdings, einen Wermutstropfen gibt es noch. Es werden nämlich auch Projekte gefördert, die auf blauen Wasserstoff setzen. Und der basiert ja bekanntermaßen auf Erdgas, ist also gar nicht klimafreundlich.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern in eurer Podcast-App und lasst uns gern eine Bewertung da oder schreibt uns Feedback. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an klima-update@klimareporter.de.
Dann bedanken wir uns noch bei Patrick Hetzel, der in dieser Woche für das Klima-Update gespendet hat. Schönen Dank und tschüss.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.